Da bin ich nach Hause gekommen, konnte nicht abschalten. Der Hund springt dich an. 2 Scheiben Wurst aus dem Kühlschrank für den Hund. 3 Scheiben für dich. Erste Glas Rotwein. Dann sitzt du da, dann kommt der Hund wieder. Der wieder 2 Scheiben, du wieder 3 Scheiben. Und das zweite Glas Rotwein. So, dann gehst du ins Bett, merkst, deine Rundungen sind sehr schön ausgefüllt. So, und dann stehst du morgens auf, bist total träge, denkst, um Gottes Willen.
Johann Lafer und der nächtliche Ausflug zum Kühlschrank, um ein bisschen runterzukommen nach einem stressigen Tag im Restaurant oder im Fernsehstudio. Das hat der Spitzenkoch ziemlich oft so gemacht in der Vergangenheit und hatte auch deshalb mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Mittlerweile isst Johann Lafer nur noch ganz wenig Wurst und Fleisch, setzt ganz stark auf Pflanzliches und sagt, das ist die beste Medizin, ich habe fast keine Schmerzen mehr. Darüber haben wir gesprochen, aber auch über eine fatale Begegnung mit einem gefürchteten Restaurantkritiker und über die moderne Sterneküche, mit der Johann Lafer gar nicht mehr so viel anfangen kann.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Johann Lafer ist bei mir in meiner kleinen grünen Stube. Herzlich willkommen, Johann. Freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, lieber Jörg. Danke für die Einladung und ich bin sehr gerne nach Stuttgart gekommen, denn Stuttgart ist für mich immer eine Reise wert.
Ja, hier schon gut gegessen wahrscheinlich auch?
Insgesamt, nein, Stuttgart hat ein tolles Publikum. Also wenn ich hier irgendwelche Dinge veranstalte oder wenn ich auch mal als Gast bin, habe ich das Gefühl, dass man also hier in dieser Stadt, auch wenn es ums Essen geht, schon sehr viel anspruchsvolle Leute hat.
Mhm. Wenn man das ein bisschen vergleicht, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, ist da ein kulinarischer Unterschied? Gerade weil du sagst, das Publikum, wie es reagiert?
Ich würde eher sagen Norddeutschland und Süddeutschland. Das ist wirklich, also das ist jetzt für mich nach wie vor eine klare Erfahrung. Der Anspruch im Süden ist, wenn es um Kulinarik geht, wesentlich größer als im Norden. Wobei man das nicht verallgemeinern kann, aber wenn man das sieht, auch an der Vielzahl der exzellenten Restaurants, dann muss man einfach sagen, dass im Süden wesentlich mehr Restaurants in der Form vorhanden sind. Und natürlich auch da, wo Wein wächst, muss man ja auch sagen, da ist die Gemütlichkeit schon sehr ausgeprägt. Und bei Essen und Trinken kommen eben die Leute zusammen.
Ja. Ich glaube, da haben wir schon was zu bieten, auf jeden Fall.
Genau.
Ich habe schon viele Gäste hier gehabt, prominente Gäste, Johann, die haben gesagt, aus den Niederlagen in meinem Leben oder in meiner Karriere habe ich am meisten gelernt, habe mich am meisten nach vorne gebracht. Ist das ein Satz, den du unterschreiben würdest?
Würde ich sagen, nicht nur aus den Niederlagen, sondern auch aus einer Portion Selbstkritik. Also ich glaube, dass gerade in einem Bereich, den ich verkörpere, nämlich Dienstleistung, wo wir nicht nach Normen und nach Regeln, die in Stein gemeißelt sind, arbeiten, nämlich jeder Tag ist ein neuer Tag und für den vergangenen Tag gibt's keine Möglichkeit mehr, das rückgängig zu machen, ist es ja schon ganz, ganz wichtig. Also das muss man schon sagen, wenn man also einmal abends 200 Personen, ich sag mal, nicht so bewirtet hat, wie es sein soll, das merkt man sich. Und ich weiß auch zu Beginn, ich hatte damals, als ich bei Viehhauser war, 1978 mal eine Kritik von einem Restaurant, Dester Klaus Besser, der mich mit dem Chef verwechselt hat, weil mich alles hat gepasst, Österreicher, kurze Zeit hier und so weiter. Aber ich war nicht der Viehhauser, ich war der kleine Koch aus der Küche. Und ich glaube, ich habe mindestens 3-4 Jahre gebraucht, um diese Kritik, die er damals über mein Essen geschrieben hat, zu verarbeiten. Und deswegen sage ich, man braucht das auch.
Ich wollte genau so auf diese Geschichte anspielen, Johann. Klaus Besser, der damals, glaube ich, um 11:30, die Küche hat aber erst um 12 aufgemacht,
genau,
bei dir im Restaurant stand und gesagt hat, kann ich bei dir essen? Und hast gesagt, eine halbe Stunde brauchen wir noch?
Nee, die Putzfrau hat gesagt, aber erst bitte um 12. Das ist undenkbar heute, stell dir mal vor. Ich meine, jeder Gastronom, mein Gott, hab ihn selig, der lebt nicht mehr, aber wenn heute ein ganz gefürchteter Restaurantkritiker kommen würde und er würde 10:50 die Tür betreten, da würde mit Sicherheit kein Gastronom heute sagen, also jetzt bitte raus, warten bis 12 Uhr wieder reinkommen. Ich glaube, jeder würde sofort alles möglich machen, aber die Zeiten waren damals ganz anders.
Du hast diesen Mann aber nicht gekannt. Er war gefürchtet, er war ein bekannter Gastrokritiker, aber du hast ihn nicht gekannt.
Das war damals die Persönlichkeit mit seinem Besses Gourmet-Journal. Aber ich hatte ja als junger Koch, ich kam damals aus Berlin vom Schweizer Hof da, von einem klassischen Restaurant in einem Hotel in der Budapester Straße. Ich konnte mit ihm ja gar nichts anfangen. Nur natürlich war es so, dass damals dieser Beginn der Sterne-Restaurants war oder Damals hat das Ganze begonnen und das Le Canard war eines der ersten Restaurants in Deutschland, die einen Michelin-Stern bekommen haben. Und da natürlich dann steht man ja voll im Fokus, weil es gab nur ein paar Restaurants. Und wenn dann jemand kommt und dieses Restaurant als gefürchtetster Restaurantkritiker beurteilen möchte, dann ist es erstmal was Besonderes und zum Zweiten natürlich ist auch so, man möchte sein Image verbessern, man möchte es nicht verschlechtern, weil da ist ja auch der Fokus drauf gelegt, wenn es nur ein paar Restaurants gibt.
Und das ging dann aber in die Hose, um das abzukürzen. Ja, ja. Du hast ihn nach besten Kräften bekocht, aber es hat nicht funktioniert.
Man würde heute im Zeugen schreiben, er hat sich sehr bemüht. Nee, wirklich, also ich werde nie vergessen, der hat vielleicht noch nur eine kleine Geschichte, der hat bestellt, eine halbe Flasche Krug. Es gibt eine Marke Champagner, die heißt Krug. So. Ja. Und ich als Österreicher kenne Krug nur Krug Most oder ein Krug Wasser oder was auch immer. Das kannst du dir vorstellen, die Putzfrau auch nicht. Jetzt haben wir wie die Irren erstmal uns überlegt, was könne das denn sein? Aber der hat ja gesagt, eine halbe Flasche. Also war uns ja schon klar, irgendwas muss es zum Trinken sein, ja. Und dann kannst du dir vorstellen, dann haben wir das endlich gefunden, da war die Flasche warm, dann habe ich die aufgemacht. Dann ist mir der halbe Champagner über den Brotkorb gelaufen. Also das würde jetzt ins Unermessliche führen. Aber ich will nur sagen, das sind die Momente, über die ich heute noch so sprechen kann, als wenn sie jetzt gerade gewesen wären. Und die haben mich ein Leben lang verfolgt, begleitet, aber auch im positiven Sinne, weil ich mittlerweile darauf achten würde, wenn das jemand in meinem Auftrag machen würde, dass solche Dinge nicht mehr passieren.
Deshalb, du hast gesagt, du hast Jahre gebraucht, um das zu verarbeiten, hast es aber in positive Energie verwandelt. Du hast gesagt, sowas passiert mir nie mehr.
Ja, passiert mir nie mehr, aber es ist trotzdem so, wenn man ehrgeizig ist und wenn man zielstrebig ist, sind solche Kritiken, die dann in Stein und also wirklich in Stein gemeißelt sind oder die man dann lesen kann in einem Magazin, wo man genau wusste, dass jeder deutsche Spitzenkoch, der was nach oben bringen wollte, dieses Heft nahm als Maßstab für die Weiterentwicklung. Ich meine, das tut schon weh. Das tut schon sehr weh.
Hattest du da auch mal das Gefühl, Mist, jetzt ist die Tür zu für mich?
Ja, die Tür zu würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich so, dass man schon, wenn man sensibel ist, sehr stark mit dem Schicksal dessen, was da einem erleidet, kämpfen muss. Und man braucht auch natürlich dann in seinem Umfeld schon auch Fürsprecher, die sagen, ist nicht so schlimm, weil der Oberkellner hatte verschlafen, den hat der Viehhauser gleich rausgeschmissen am selben Tag. Mich hat er noch behalten, aber außer mir war nur noch ein Koch da, also dann hätte er gar keinen mehr gehabt. Ja, das ist dann schon eine große Herausforderung, muss ich sagen, das zu verarbeiten. Aber im Nachhinein, muss ich auch ehrlich sagen, bin ich dankbar, denn aus diesen gravierenden Fehlern habe ich in kürzester Zeit ganz viel für meine Zukunft gelernt.
Und dass dein Weg dann natürlich steil nach oben ging bis eben zur Sterneküche, das ist bekannt. Du bist unser bekanntester Koch in Deutschland, auch durch deine Fernsehpräsenz. Das hast du quasi entwickelt damals.
Ja gut, ich habe beim SWR, also ich habe 85 beim Bayerischen Fernsehen angefangen und dann war ich ja beim damals noch SWF,
Südwestfunk,
genau. Ja. Und wir haben ja dann damals, das weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube, war es 87 oder 88, hatten wir ja, zunächst mal hatten wir bei uns im Ort Guldendal den Glaskasten zu Besuch. Das war damals so eine regionale Sendung, wo man dann abends eine halbe Stunde berichtet hat. Und ich habe mir gleich zu Beginn meines Anwesens in Guldendal alle Feinde gemacht, weil ich natürlich erzählt habe, dass ich meine Früchte auf dem Frankfurter Großmarkt hole, obwohl die Bauern sie mir vorher gebracht haben. Das war schon mal so ein ganz schlechter Einstieg. Aber offensichtlich hat es dem Zuschauer gut gefallen, was wir gemacht haben. Und dann habe ich ja dieses ominöse Weihnachtsmenü gemacht mit damals Gabi Dietzen, der Co-Moderatorin, mit einem Regisseur, der von Kochen nichts verstanden hat, mit dem Ergebnis, dass ich gesagt habe, wenn der nochmal mein Haus betritt, dann komme ich mit dem Hackbeil aus der Küche. Ach, so hat mein Fernsehgeschäft angefangen. Der Höhepunkt war, als wir den Weihnachtsstollen gebacken haben und wir fertig waren und der Redakteur sagte, Johann, vielen Dank, hast du sehr gut gemacht. Der Regisseur sagt, nein, nichts gut gemacht, müssen wir nochmal machen. Ich habe das Band gelöscht. Und dann sagt der Redakteur, der kann kein Band löschen ohne mein Zutun. Also auf jeden Fall haben die da hin und her gestritten und ich war Zeitzeuge. Und dann hat er gesagt, der Regisseur, ja, kann man nicht den Christstollen abwaschen, weißt du, abwaschen mit heißem Wasser und dann nochmal in die Backform tun und dann rausnehmen, damit neuer Butter überpinseln und damit Butterzucker bestreuen. Da habe ich gedacht, da verarscht mich jetzt einer. Das ist ja wirklich, also wie soll das denn gehen? Also ein Weinerstroll mit Wasser abwaschen. So, und dann haben wir uns so in die Haare bekommen. Also ich war so böse, wirklich. Und ich meine, das war meine große Chance, meine Perspektive, überhaupt vielleicht weiterhin etwas für das Fernsehen machen zu dürfen. Nur das Kuriose war, wir hatten damals, ich will es nicht übertreiben, aber über 100.000 Zuschriften. Da gab es ja noch diese Methode mit dem frankierten Rückumschlag. Also oh ja. das kennst du gar nicht mehr, gell?
Doch, ich kenn's noch.
Da musste man ja früher ein Brief schreiben mit einem frankierten Rückumschlag im Kuvert. Und dann hast du auf Kosten des Zusehers ja das Rezept geschickt bekommen. Und das war natürlich damals, kannst du dir vorstellen, das war für die ja die Sensation. Über 100.000 Leute wollen so ein Menü haben von einem kleinen Koch, den man nicht kennt. Und dann habe ich eben im Januar oder Februar dann ein Gespräch geführt mit dem Fernsehdirektor damals, Herrn Klein. Und dann habe ich gesagt, Herr Klein, wenn überhaupt, dann mit diesem Mann auf keinen Fall und so weiter. Ich kann es mir vorstellen, jeder wäre auf allen Vieren reingekrochen. Ich sage, darf ich bitte hier, darf ich irgendwas machen, wenn ich nur das Mikrofon einstecken darf? Ja. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, nee, Johann, jetzt musst du irgendwie selbstbewusster gucken, dass es dir auch Spaß macht, weil sonst wird's nichts und es muss authentisch sein. Dann habe ich da angefangen mit Johann Lafer Koch. Dann haben sie gesagt, jo, das geht ja gar nicht. Der spricht so komisch. Die Körpersprache ist nichts. Dann bin ich zum Körperspracheseminar nach Österreich, zum Sammy Molcho.
Ehrlich? Zu Sammy Molcho?
Ja, dann habe ich...
Der Koryphäe.
Das hat meine Mutter dann alles bezahlen müssen. Dann habe ich so Sprachtraining bekommen beim SWR oder SWF damals. Und dann, es wurde immer schlimmer. Ich kam vom Körperspracheseminar, habe ich mir gedacht, Mensch, Meier, ich habe nicht mehr gedacht, was ich sage, sondern ist die Hand richtig oder sitze ich richtig oder verstehst du, was kennst du, das Bewusstsein. Das Bewusstsein wurde immer schlimmer. Und dann hatte ich ein Schlüsselerlebnis und das ist jetzt wirklich die Quintessenz all meiner Fernsehaktivitäten, war nämlich die Entscheidung oder die Aussage von Herrn Klein, der gesagt hat, Herr Lafer, wissen Sie, über Sie entscheide nicht ich und auch nicht der Redakteur, über Sie entscheidet die Fernbedienung oder damals der Aus- und Einschaltknopf. Wenn der draufdrückt, bist du vielleicht da. Wenn er wieder draufdrückt, bist du weg. Lass uns einfach probieren, ob der Zuschauer dem folgt oder nicht folgt. Mach so, wie sie das können. Mach so, wie sie sind. Und ich meine, ich werde nie vergessen, wir haben ja oft gedreht, was ich, zu Jahreszeiten Schwarzwurzel. Da gab es in dem ganzen Acker nur drei Schwarzwurzel, weil es waren ja gar keine da. Und dann hast du eine rausgezogen, dann hast du die Schwarzwurzel abgerissen. Dann haben wir mit der Büroklammer den unteren Teil mit dem oberen Teil mit so einem Spieß verbunden, damit wir eine ganze Schwarzwurzel hatten. Also wenn ich das alles erzähle, das glaubt dir kein Mensch. Ja. Aber es war authentisch, es war ehrlich, es war so, wie es ist. Und ich habe meine Sprache nicht mehr verstellt. Ich habe einfach versucht, mich in die Lage des Zuschauers zu versetzen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dass man heute, wenn man da auf der anderen Seite steht, nicht immer sich selbst verwirklichen möchte, sondern dass man sich wirklich auch Gedanken macht, will das einer überhaupt sehen und kochen und nachmachen.
Das ist aber ein interessanter Punkt jetzt, weil das gilt ja nicht nur für den Fernsehkoch, das gilt ja in höchstem Maße auch für den Koch, der auf einem gewissen Niveau unterwegs ist. Ja. Zum Beispiel bei der Sterneküche. Wenn man da das Gefühl hat, ich habe da was auf dem Teller, da hat der Koch mit 8 Pinzetten und 5 Lupen in den Augen gearbeitet und hat ein Kunstwerk.
Ich verstehe das nicht
mehr. Auf den Teller gelegt.
Also ich habe ja aufgehört, ich habe erst von mir aus, ich habe ja 2018 habe ich ja gesagt, ich will das nicht mehr. Ich meine, meine Geschichte ist der Bauernhof, da komme ich her, ich bin da aufgewachsen, wir haben nichts gehabt, was wir nicht selbst produziert haben. Und für mich war damals der Inbegriff, wenn wir essen gingen in die Stadt Graz mit meinen Eltern, da war das Teuerste auf der Karte, war Räucherlachs, Sahne-Meerrettich und Toast. Muss man sich mal vorstellen. Und auf dem Sahne-Meerrettich war obendrauf ein Dillzweig. Und dann sehe ich bei mir in der Küche, wie die erstmal aus 200 Streichholzstäbchen einen Ring basteln. Ein Ring basteln, der mit mit Garen gebunden wird, damit man also quasi so einen Kranz hat und hat alle 2 Zentimeter ein Streichholz nach rausgezogen, sodass, wenn der das dann eingetaucht hat in Creme Fraiche, hatte der auf dem Teller 20 gleichmäßige Punkte in jeweils 2 Zentimeter Abstand.
Da sind wir jetzt aber in der Sterneküche.
Ja, das war ja dann für mich die Entscheidung, das nicht zu machen. Okay. Da war ich ja dann, verstehst du, da war ich ja dann, Jörg, schon lange in der Gastronomie, aber das war dann bei mir, weil ich habe ja so viel zu tun gehabt, ich war ja nicht mehr Küchenchef, sondern ich war ja der Inhaber sozusagen. Und dann sehe ich den anderen, wie der mit der Pinzette jeden Dillast oben so 3 Millimeter abzwickt und setzt auf den Punkt von der Creme Fraiche 20 mal so eine Spitze. So, und dann habe ich mir gedacht, also das ist ja wirklich sinnlose Arbeitsbeschäftigung, weil das hat geschmacklich keinerlei Ausprägung oder irgendwas, was dich jetzt weiterbringt, sondern das ist einfach nur Kunst. Es ist schön, hat aber mit dem Maulfrohgeschmack nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, Johann, wo kommst du her? Was bist du? Wie bist du aufgewachsen? Und ich habe mich dann entschieden, ich will das nicht mehr. Ich wollte es für mich nicht mehr. Es ging mir einfach nur noch, nein, es ging in die falsche Richtung.
Hast du generell das Gefühl, dass zu wenig auf den Kunden geguckt wird? Also, dass man sagt, was will der denn auf dem Teller haben? Der will doch, dass es schmeckt. Der möchte vielleicht auch mal natürlich ungewöhnliche Kreationen. Ja. Schon also, ein bisschen Kunst darf es wahrscheinlich schon sein.
Ist ja überall so. Viel. Die extremen Formen, auch in der modernen Kunst, sind ja da und werden auch akzeptiert. Und auch in der Kochkunst müssen sie akzeptiert werden, werden akzeptiert. Aber das sind dann Dinge, das sind für mich Highlights. Das sind für mich kulinarische Highlights. Ich fahre ja nicht nach New York ins House of Modern Art, weil ich dort, ich sage jetzt mal, den Stuhl vom Bauhaus sehen möchte. Ich möchte dort etwas sehen, was mich inspiriert, begeistert, beflügelt, motiviert, fasziniert. Und so ist auch in der Kulinarik. Es gibt ja genügend Anlässe, wo man sagt, okay, Schatz, komm, heute haben wir, was weiß ich, den Tag. Wir gönnen uns mal was Besonderes, ein Highlight. Aber das ist auch ein Highlight. Das hat ja nichts mit Ernährung zu tun oder mit Nahrung, dass du Hunger hast, sondern das ist ein Erlebnis. Und das Erlebnis kann ja ganz unterschiedlich ausfallen. Nicht nur im Bereich von Essen, auch sonst. Ja, es gibt ja viele Leute, die haben ganz spinnende Ideen, weil sie sagen, es ist für mich ein Highlight meines Lebens, das zu erleben. Das wird so bleiben. Diese Restaurants wird es geben, die wird es immer geben. Aber ich glaube, da wird es nicht genügend Menschen geben, die diese Restaurants so stark bevölkern, dass da hunderte von Restaurants in jeder Stadt eine Zukunft haben. Weil für mich, gibt es entweder ein Erlebnis mit Kulinarik, es gibt für mich Nahrungsaufnahme. Und die Nahrungsaufnahme ist das, was ich machen muss, weil ich nämlich sonst nicht leben kann. Und das andere ist wirklich dann ein absoluter kreativer Abend mit was ganz Besonderem.
Für mich sind Highlights, wenn es jetzt ums Essen geht oder ums Essen gehen, wenn das Essen wirklich was Besonderes ist, aber nicht so mit der Pinzette zubereitet und dann irgendwie das moderne Kunstwerk. Aber wenn das Essen wirklich gut ist und vielleicht auch raffiniert und wenn ich mich dann auch noch als Gast fühle, also wenn ich da nicht das Gefühl habe, ich werde von oben herab behandelt zum Beispiel, oder es ist so eine Abfertigung, sondern wenn da ein Gastgeber ist.
Das ist ja heute das A und O. Ich glaube, dass wir in dieser sehr, sehr schnelllebigen Zeit mit vielen, vielen Situationen, die uns ja nicht immer nur glücklich stimmen, sehr stark nach Menschlichkeit uns orientieren. Also ich muss sagen, wenn ich heute wo bin und da passieren auch manchmal Dinge, die nicht zu meinen absoluten hochgeschätzten Dingen gehören, bin ich gerne bereit, das zu akzeptieren, wenn mir jemand gegenübersteht, der es mit mir sehr menschlich meint. Und das ist ja oft das, was die Leute nicht verstehen, ist, wenn ich zu jemandem Grüß Gott oder Hallo sage, dann kann ich das so sagen, als würde ich jetzt irgendwie rausschreien vom Fenster Hallo. Ich kann es aber auch mit einer gewissen, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Emotion sagen, mit einem gewissen Nachdruck sagen. Und dann fühle ich mich als der Mensch, der mit Hallo angesprochen wird, auch angesprochen. Aber ich habe oft das Gefühl, es ist alles so oberflächlich. Das ist irgendwie so, das mache ich jetzt einfach, aber nicht richtig mit Leidenschaft und mit Hingabe. Und diese Leute sind für mich die wahren Helden des Alltags, der Gesellschaft, weil die mir einfach das Gefühl geben von Menschlichkeit, von Nächstenliebe, von Anerkennung, von Würdigung. Und dafür lebe ich heute und ich bin genauso. Also wenn ich heute hingehe zum Essen, der kann da mir Blattgold auf den Teller legen. Aber wenn ich das Gefühl habe, am Ende, ich bin da gesessen, die Bestellung nicht abgeholt, auf Wiedersehen. Ich habe kein Interesse, tut mir leid. Das kann noch so elegant, der kann alles machen, aber das berührt mich nicht. Und dann gehe ich nach Hause und sage, jetzt habe ich gegessen, ja, aber eigentlich, was hat mich da jetzt wirklich, und das muss man auch mal den Hörerinnen und Hörern erklären, dass Essen nur dann Essen ist, wenn man 3-4 Tage später noch darüber sprechen kann. Mhm. Ansonsten ist es doch nur Nahrungsaufnahme. Also da hast du doch nichts gehabt, was dich berührt hat. Klar, dein Magen freut sich, weil er was bekommt und daraus resultierend der Kreislauf kriegt die nötige Nahrung und um der Körper, damit er existieren kann. Aber wenn du ganz ehrlich bist, manchmal gehst du raus und du hast noch ein Gespräch und hast schon in 5 Minuten vergessen, jetzt habe ich zwar was gegessen, aber es hat dich nicht berührt. Und deswegen finde ich immer, Essen ist oder sollte das Ziel haben, die Sinne des Körpers zu berühren. Nicht nur, dass man fetter davon wird, sondern dass man auch vielleicht auf der Zunge schon mal das Gefühl hat, das ist was Besonderes. Mhm.
Hattest du in deiner Karriere, gerade als es so im Spitzenbereich sich bewegt hat, dann auch so Phasen, wo du den Aspekt vielleicht ein bisschen vernachlässigt hast, diese Gastlichkeit, dieses Persönliche, weil es schwer zu leisten ist dann
Ich kann es nicht anders. Ich habe ja ein Instinkt in mir, dass ich immer kämpfe dafür, dass die Leute, ich sage auch mich lieben, also mich mögen. Mhm. Und das mich mögen hat ja was mit geben zu tun. Geben ist besser als nehmen, wie es in der Bibel steht. Und ich glaube, das merkst du, also ich oder wir, nicht ich, sondern wir, meine Frau und darüber hinaus das ganze Team, wir hatten ja ein Ziel, dass der Gast glücklich ist. Wir haben es ja nicht gemacht, um den Gast zu verärgern oder dem Gast irgendwie mit irgendwelchen Nachteilen zu versehen, sondern am Ende war es ja wichtig, dass der Kellner viel Trinkgeld bekommt. Das ist nur dann möglich, wenn er vorher das Gefühl hat, er hat sich auch um mich gekümmert. Und wenn der Gast am nächsten Tag rausging, morgens beim Frühstück oder beim Auschecken und hat gesagt, Mensch, Herr Lafer, Frau Lafer, vielen Dank, ich komme gerne wieder. Oder er mir das Gefühl vermittelt hat, nur von der Ausstrahlung, der war zufrieden. Und das ist ein wichtiges Beispiel auch, vielleicht für alle, die jetzt zuhören. Diese ganze Fragerei immer, hat's dir geschmeckt, hat's dir gefallen? Ich hasse das. Warum? Weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der sehr gut isst und böse guckt. Das schaffst du gar nicht. Und auch niemand, der den Teller stehen lässt, weil er jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Gefühl hat, das ist jetzt die Sensation auf dem Teller. Du kannst gar nicht widerstehen, das kennst du ja. Auch im Restaurant, beim Dessert, sagen die Leute, um Gottes Willen, der Lava-Dessert, nein, ich bin schon so dick und die Kalorien. Und dann stellst du den Teller hin und 3 Minuten später, zack, alles ist weg. Sag ich, was war denn jetzt? Ja, das war so gut, ah, das war so lecker, da konnte ich nicht aufhören. So. Und daran sieht man ja, dass es sehr viel mit einem ganzheitlichen Erlebnis zu tun hat. Es ist nicht nur etwas zu essen. Nein, es ist mehr als das. Es ist die Ansprache der Sinne. Und deswegen auch zu Hause, wenn man für die Familie kocht, jemand, der eine telefoniert, der nächste geht spazieren und der dritte sagt, ich habe keinen Hunger mehr. Spätestens dann sollte man sich Gedanken machen, ob das jetzt alles richtig war, was ich da gerade auf den Tisch gestellt habe.
Das ist sehr richtig. Jetzt stelle ich mir aber vor, da ist der Spitzenkoch, ich glaube wirklich, dass sie das gelebt haben, diese Zuwendung auch den Gästen gegenüber. Andererseits gilt es aber natürlich auch, ein gewisses Niveau zu halten. Oder da hocken irgendwo diese Damen und Herren vom Guide Michelin und verteilen die Sterne. Und wenn der Chef jetzt dann doch zu viel im Gastraum ist und da zu viel Charme versprüht, dann kann er in der Küche vielleicht dieses Niveau nicht mehr halten. Das ist doch ein Wahnsinn. Ziemlich fieser Spagat.
Ja, es ist eine Wahnsinns psychische Belastung und eine Herausforderung. A, man kann das alleine nicht machen. Man braucht ein Team. Dieses Team muss gesellschaftsfähig, muss kommunikationsfähig und auch leistungsfähig sein. Und B, natürlich, das kennt ja jeder, da hast du Situationen, da macht das Restaurant um 18 Uhr auf, da kommt keiner und um 20 Uhr kommen 40 Leute. Boah, so, ja. Und dann hast du ja die Situation, dass die Stunde nur 60 Minuten hat. Also ob ich jetzt 6 Leute in einer Stunde bediene oder 40 Leute in einer Stunde, ist ein Unterschied. Mhm. So, und jeder sitzt ja da und sagt, macht jetzt mal, hallo, ich bin jetzt um 7 gekommen, wo ist mein Essen? Aber es sind 40 Leute. So. Und jeder will ja oft was anderes haben. Und da muss ich schon sagen, ganz ehrlich, das ist wirklich, das ist Trapezspringen ohne ein Netz oder ohne irgendwas. Und den Druck auszuhalten, das sieht man ja heute. Da gibt's ja ganz viele Beispiele, da wo das dann nicht mehr funktioniert, beziehungsweise wo auch man auf Abwege kommt oder nach Möglichkeiten sucht, den Druck aushalten zu müssen. Ich kann nur sagen,
Was meinst du damit jetzt?
Ja, dass gut, es gibt ja alle möglichen Reaktionen, die man dann abends eintrinkt oder was weiß ich. Mhm. Oder sag mal, das ist ja jetzt kein offenes Geheimnis, dass da auch manchmal Situationen entstehen, wo man einfach nach einem Kanal sucht, um diesen Druck auszuhalten. Ist ja nicht nur in der Gastronomie so, in anderen Branchen ja auch so. Und das ist natürlich ein sehr hoher Preis. Und bei mir war der Preis, war eigentlich mein Körper. Ich habe meinem Körper natürlich durch diese intensive Beanspruchung niemals etwas gegönnt oder ihm nichts geschenkt. Und man muss dann irgendwann mal einsehen, dass das nicht ganz ohne irgendwelche Blessuren an einem hängen bleibt.
Da sprechen wir gleich drüber, weil du da auch so ein bisschen eine Wende vollzogen hast. Oder
ja, nicht zuletzt, wenn man 66 Jahre alt wird, dann ist es ja auch so, dann ist ja das Maßband nach oben ist schon sehr kurz und man muss ja auch überlegen, was will man noch machen, was will man auch vielleicht noch machen, was man vorher nicht machen konnte und unter welchen Voraussetzungen man das machen kann.
Deswegen sprechen wir gleich über gesunde Küche, die für dich jetzt ganz wichtig geworden ist, auch mit einem großen Sendungsbewusstsein, zum Glück, weil man da auch einiges, glaube ich, für sich mitnehmen kann. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz bei diesem Druck. Du hast gesagt, der eine ertränkt es dann vielleicht in Alkohol oder in anderen Substanzen, die ihm helfen, den Druck da auszuhalten. Man hört auch immer wieder von üblen Zuständen in der Küche. Schlimmer Ton, großer Druck.
Ist ja auch eine Reaktion.
Es gibt Dinge, die sogar die Staatsanwaltschaft dann beschäftigen in einigen prominenten Fällen. Ist das dann quasi, wie soll ich sagen, systemimmanent? Also dass das quasi, dass einen das gar nicht wundern muss, weil der Druck so groß ist, dass es dazu kommt? Oder sind das dann doch Einzelfälle?
Es ist ja nicht nur in der Gastronomie, in anderen Branchen ja auch, wenn ich heute andere leistungsbezogene Branchen nehme, ist es ja auch so, dass das zum Beispiel in der Musikbranche gibt es ja auch ähnliche Beispiele, wo irgendwo ein Kanal gesucht wird, um sich diesem ganzen Druck zu entziehen. Ja, ich sag mal, ich glaube, das muss man immer der Situation anpassen. Das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt ja genauso auch Beispiele, die das auch anders hinbekommen, aber natürlich, wir haben heute in Deutschland 300 und über 350 Michelin-Sterne-Restaurants. Da muss man sich ja mal vorstellen, also wir beide würden uns unterhalten über Stuttgart. Ich wüsste jetzt persönlich nicht sofort, wie viele Sterne-Restaurants Stuttgart hat. Ist vielleicht ein Fehler, aber dann geht's ja los. Ich meine, der Restaurantbesitzer sucht ja Gäste und der muss ja irgendwas bieten. Und ich meine, man sollte auch etwas bieten, was ein USB hat. Also warum gehe ich dahin? Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, warum soll einer von Frankfurt nach Stromberg fahren, seinen Führerschein aufs Spiel setzen, einen Haufen Geld bezahlen, halb besoffen nach Hause fahren und noch nachts eine Stunde hin, eine Stunde zurückfahren, wenn der keinen richtigen Grund hat oder wenn inhaltlich nichts geboten wird, was ihn dazu wirklich zu veranlassen hat, dann haben wir keine Chance, weil dann bleibt er in Frankfurt. Der hat in Frankfurt genug Alternativen, um essen zu gehen. So, und das ist eben das, was ich heute als äußerst schwierig betrachte. Und es kommt noch eins hinzu. Wir haben in der Gastronomie und in anderen Branchen natürlich auch kein Personal oder wenig Personal. Und ich meine, das weiß er heute. Ich meine, jetzt lass mal die Dealspitzen weg. Aber wenn ich heute Sommersaubohnen putze und die aus der Schote rausnehme und dann noch die grüne Haut abziehe, dann habe ich noch keine Maschine gefunden. Oder wenn ich heute, was weiß ich, Zwiebel klein schneide oder sonstiges, da brauche ich schon noch Menschen. Und Qualität in der Gastronomie kommt von Menschen. So, und wenn ich dann natürlich diese Fürsorge, dieses Detailverliebte nicht mehr so umsetzen kann, obwohl ich es umsetzen muss, dann entsteht eine ganz schwierige Situation. Und deswegen ist das für mich alles Helden der Gegenwart, die das schaffen. Aber nicht nur das Inhaltliche schaffen, sondern ist auch die Wirtschaftlichkeit, weil ich meine, so ein Restaurant zu betreiben heute ist ja unwahrscheinlich wirtschaftlich aufwendig. Ich kann es nur jetzt sagen, wenn ich ab und zu mal ein Event mache, was ich sehr selten tue, aber ab und zu mal gibt's das, wenn du einkaufen gehst, da kommt der Gemüsehändler letztes Mal mit so einer Kiste Melonen, drei Sorten, und dann sehe ich da 98 Euro. Dann denke ich mir, was hatten der da? Hat er die irgendwie mit einer Steinschleuder geschossen? Oder dieses Jahr im Sommer gab's Kirschen. Da kamen die Kirschen, glaube ich, auf dem Mainzer Markt, habe ich mal gekauft, 2 Kilo, 30 Euro. Mhm. Dann sage ich dem Bauern, ja, sag mal jetzt mal ganz im Ernst, hast du die einzeln mit der Steinschleuder geschossen, die Kirschen, oder was? Was? Dann sagt er, ja, ich habe keinen Erntehelfer, ich muss das selber machen, wenn ich das nicht bekomme, lasse ich sie lieber hängen und so weiter und so fort. Und da sieht man jetzt schon mal, abgesehen davon, dass insgesamt alles teurer geworden ist, ist es auch so, dass wir nicht mehr diese Erntehelfer oder alles das, was man braucht, heute hat in dieser Menge, um diesen Preis, dieses Preisniveau aufrechtzuerhalten. Mhm. Und deswegen, glaube ich, muss man heute umdenken. Man muss auch bestimmte Dinge mehr wertschätzen. Man muss auch im Leben wahrscheinlich versuchen, Prioritäten zu setzen und einzusehen, dass möglicherweise man nicht alles auf dem gleichen Niveau machen kann. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt.
Und dann kommt noch dazu, dass die Leute natürlich den Gürtel enger schnallen müssen.
Ja, klar.
Dass also auch nicht mehr so viel Geld dann da ist.
Das ist ja auch komplett verständlich. Ich halte nichts davon.
Schwierig.
Weißt du, immer zu sagen, das und das und das. Es gibt nun mal Situationen, wenn jemand heute für seine Familie nur so viel Geld verdient, dann muss man ja irgendwo irgendwas machen. Und dann kannst du nicht mehr nur rumschreien und sagen, ach, das ist alles nix und ich esse nichts Gescheites. Ja? Ich meine, bestimmte fixe Kosten sind nun mal da. Da gibt es keine Variablen. Also da muss man sich überlegen, was macht man? Und da wünsche ich mir so sehr, dass schon dann, wenn man beim Essen etwas reduzieren muss, man sich zumindest auf das wahre Kochen konzentriert, weil das ist auch sehr wichtig. Und wenn man die Produkte kauft zur richtigen Jahreszeit, dann finde ich auch, dann hat man einen preiswerten, preislichen Vorteil. Und man muss halt nur die Lust haben, das zu machen. Man muss in der Küche stehen, man muss auch wirklich motiviert sein. Und dazu sind wir Köche auch da. Von uns gibt's genug Rezepte. Das Internet ist voll, die Sendungen sind da, Kochsendungen laufen mehr denn je. Ich denke immer, das kann ja nicht wahr sein. Aber wie gesagt, hoffentlich kochen die Leute auch das, was wir da kochen.
Und das ist erstaunlich, dass so viele Leute so gerne Kochsendungen schauen.
Die habe ich
und aber, daheim dann doch gerne mal das Fertiggericht in die Mikrowelle schieben.
Genau, ich habe mich ja sehr stark eingesetzt für die Tafel immer. Und dann haben wir bei der Tafel natürlich die ganzen Verteilungsaktionen gehabt. Und dann denke ich mir, ja, jetzt, weil das ist jetzt ganz viel frische Produkte, die einfach dann nicht mehr außen so schön sind, wie zum Beispiel der Wirsingkopf oder so. Aber da ist ja nichts dran oder Rotkohlkopf. Die wollten aber keine frischen Produkte haben. Keine frischen. Da denke ich mir, was ist das denn? Ich meine, die haben die Zeit. Die können ja kochen. Der kann ja sein Rotkraut kochen. Aber wenn es Rotkraut im Glas gab, das war sofort weg. So, und da siehst du, dass den Leuten, das Wissen fehlt. Natürlich auch, wie mache ich das?
Glaubst du wirklich, dass das immer noch fehlt? Weil wir gucken jetzt seit 40 Jahren schauen wir Johann Lafer. Wir wissen langsam, aber, wie man es macht.
Aber es ist schon so.
Sind zu faul.
Ja, das sowieso. Das wollte ich so direkt sagen. Aber das kann schon sein, dass dann losgeht. Jetzt muss ich erstmal den Krautkopf da klein schneiden. Da muss ich einen Topf schmutzig machen. Da muss ich ja mein Herd anmachen. Das ist dann wahrscheinlich denen zu aufwendig. Aber ich meine, jeder, der mal ein frisches Rotkraut gegessen hat, der wird hoffentlich den Unterschied schon gemerkt haben.
Ja, denke auch. Ja. Du machst mit Leidenschaft. Wärst du doch lieber Pfarrer geworden? Dein Erstwunsch, dein Erstberufswunsch?
Weiß ich jetzt nicht mehr.
Das Sendungsbewusstsein hast du auch als Koch dann gezeigt.
Ja, weiß ich nicht mehr. Obwohl ich halte sehr gerne Ansprachen, muss ich wirklich sagen. Also ich mache das so sehr gerne, weil ich liebe einfach auch Menschen zum Nachdenken zu bringen, auch Menschen, sagen wir, gegenüber eine Wertschätzung zu überbringen. Das ist ja oft der Fall. Also ich habe immer das Gefühl, bei uns, wir sind so einer Negativgesellschaft, immer alles ist immer nur negativ. Stehst morgens auf, dann ist schon das negativ. Aber es ist nicht so schlimm manchmal. Man muss auch manchmal was leben und leben lassen. Man muss auch nicht nur das Negative, sondern auch das Positive sagen. Aber das fällt uns wahnsinnig allen schwer, Danke zu sagen oder anerkennend zu sein oder sagen, hast du gut gemacht oder ich freue mich auf das Nächste. Aber das wirkt wahre Wunder. Und ich glaube, da fehlt es manchmal ein bisschen. Gerade nach Corona, finde ich, sind wir ein Land von Egoisten geworden. Jeder kämpft für sich irgendwie und sagt, ist mir alles wurscht. Hauptsache, ich komme da irgendwie voran und komme da mit. Und deswegen könnte ich mir das heute auch gut vorstellen. Wobei natürlich es schwierig ist heute durch diese gesetzliche Regelung der Kirchensteuer und vieles mehr. Es sind natürlich die Leute immer mehr abgewandt davon, von dem, was da geboten wird. Und ich glaube, die Vergangenheit der Kirche ist ja auch nicht unbedingt so sehr von Ruhm geprägt.
Das steht auch nicht so gut da.
Ja, wollte ich gerade sagen, dass jeder motiviert ist, dem Verein beizutreten.
Ich meine, ob Fernsehkoch oder Fernsehpfarrer, also du hättest da schon dein
weiß ich nicht, ob das dafür gereicht hätte, weiß ich nicht.
Wir haben vorhin schon kurz angesprochen, Thema Gesundheit. Essen und Gesundheit ist dir ganz wichtig, weil es gab an einem Bahnhof, ich glaube irgendwo in England, ein Ereignis, da hast du gemerkt, ouch, der Körper, mit dem bist du nicht so gut umgegangen, wie du es hättest tun sollen.
Also ich hatte ein Restaurant in Bath, diese Stadt außerhalb von London. Und unsere Tochter hat studiert in London. Ich bin dann nach der Arbeit vom Restaurant natürlich abgekämpft und schon sehr müde in den Zug gestiegen, bin dann nach London gefahren und bin ausgestiegen, weil ich sie 2 Tage besuchen wollte, vorher nach Hause fahren über London. Und bin da raus und ich konnte von jetzt auf gleich nicht mehr gehen. Mein linkes Knie, ich habe gedacht, da ist jetzt alles abgerissen oder irgendwas. Und es war so ein ein auch für mich nicht nachvollziehbarer Schmerz, weil das war so ein Brennen quasi oder so ein richtiges, also ich habe gedacht, sind da die Meniskus, aber ich habe keine Ahnung gehabt. Also auf jeden Fall habe ich mich da mit Mühe und Not mit dem Sanitätsdienst vom Bahnhof habe ich mich dann da in...
Die hast du rufen müssen?
Ja, klar.
Ging nichts mehr?
Ging gar nichts mehr. Dann habe ich mich dann in so ein Hotel gerettet, da um die Ecke gleich Padding Station. Dann habe ich da geschlafen, hat die Tochter gekommen und dann haben am nächsten Tag natürlich versucht, dann mit allen möglichen hochdosierten Schmerztabletten das zum Flughafen zu schaffen. Und dann bin ich ja dann nach Hause gefahren und habe ihn natürlich sofort untersuchen lassen. Und dann sagt der Arzt zu mir, ja, der Reifen ist ab. Sag ich, was heißt denn, der Reifen ist ab? Ja, also starke Arthrose, dass zwischen dem Kniegelenk...
Nichts mehr übrig.
Da ist nichts mehr da. Also es ist Knochen auf Knochen. So, und dann denke ich mir, Johann, du bist doch der Beste, du kennst doch alle. Jetzt gehst du erstmal nach Österreich zu den Professoren, die Skifahrer operieren, die können da bestimmt was machen. Also ich zum ersten Mal in meinem Leben zwischen Weihnachten und Neujahr Hauptgeschäft in der Stromburg nach Österreich und habe mich da also operieren lassen, um eine sogenannte, sagen wir da, Verschönerung oder das alles glatt schleifen zu lassen, also so eine Art Reparatur zu machen.
Aber noch kein künstliches Knie.
Nein, nichts. Einfach versuchen, also mit
den Reifen nochmal aufzupumpen.
Ja, so quasi wie sagen, früher hat man gesagt, Grund erneuern. Ja, so ein bisschen was machen mit Hyaluronsäure und das ganze Zeug da ins Knie rein und so weiter. Und dann bin ich dahin. Und dann haben sie mich operiert und dann war ich nachher noch 3 Wochen auch in einem Kurklinik, habe ich so ganz viel Anwendung gehabt. Dann bin ich nach Hause und dann, ich glaube, das hat keine 4 Wochen gedauert, habe ich gemerkt, Johann, boah, das ist, glaube ich, nicht das, was das Ergebnis sein soll. Und dann ist ja das, was kommt. Dann muss man ja gucken, dass man funktioniert, wenn man selbstständig ist. Und da habe ich natürlich angefangen, morgens eine Schmerztablette, mittags, abends. Dann hat der Arzt gesagt, dann müssen Sie aber noch die Magentabletten nehmen, weil sonst ist der Magen auch noch kaputt. Also ein Kreislauf ohne Ende. Ja, und dann habe ich mich da so zurechtgeruckelt. Ganz lange. Und eines Tages ging es nicht mehr. Es ging gar nichts mehr. Bin ich nach Heidelberg in die Klinik und dann haben die gesagt, ja, schauen Sie, da hinten im Regal habe ich so eine...
Das heißt, ein neues Knie.
Da habe ich so eine Skulptur stehen aus Metall, aus Edelstahl, glaube ich, oder aus, weiß nicht was, oder Platin. Das ist demnächst ein Teil Ihres Körpers. Sag ich, muss das denn sein? Sagt er, ja. Also, Sie merken es ja selber. Und dann habe ich mich operieren lassen, bin ziemlich lange natürlich dann auch in Reha gegangen und habe sehr lange gebraucht, wieder, um diesen Stress oder diese Beanspruchung auszuhalten. Und der Arzt hat dann gesagt, bei der Verabschiedung in der Reha-Klinik, ja, wir sehen uns ja bestimmt bald wieder mal auf das Knie auf der anderen Seite. Dann denke ich mir, ach du meine Güte.
Hat er direkt gesagt, dass das auch schon
Reifen platzt? Ja, klar. Das ist ja normal. Das merkst du dann, wenn du links dich dann nicht mehr so belastet, weil du ein künstliches hast, dann geht's rechts. Das ist ja automatisch eine Bewegung und dann irgendwann fährt auch da der Reifen ab. So.
Und gut. Ist das jetzt so?
Beide? Nein, ich habe nur ein Knie. So, und dann jetzt kommt die
Rettung. Aus.
Genau, und dann habe ich natürlich... Irgendwie habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die da natürlich Gäste waren. Und dann hat jemand zu mir gesagt, Mensch, da gibt's in Bad Homburg 2 Leute. Da musst du Übungen machen. Und so Übungen machen jeden Tag. Kannst auch im Internet anschauen. Das habe ich aber erstmal nicht befolgt. Ich bin dann nach Österreich in Urlaub gegangen. Und dann sagt meine Schwester, als wir auf dem Batschakow wandern gingen, sagt sie zu mir, Johann, du musst unbedingt was tun. Und seitdem ich die Übungen von Liebscher Bracht mache, seitdem geht's mir viel besser.
Er Physiotherapeut.
Genau, sie Ärztin.
Sie Ärztin.
So, und dann habe ich das so zur Kenntnis genommen. Dann bin ich also nach Hause, Bad Homburg von uns nicht weit entfernt, bin dahin. Und dann hat er da bei mir angefangen rumzudrücken. Ich habe geschrien auf der Liege. Ich dachte, was ist denn das für eine Sekte hier? Wo bin ich denn da gelandet? Da Schmerzen mit Schmerzen bekämpfen. Das ist ja wahnsinnig. Der hat da mit dem Finger so reingedrückt, auch mal 2-3 Minuten. Das war der wahnsinnig. Dann hänge ich mir, und ich habe aber dann gemerkt, nach dem Drücken, nach circa 2 Stunden, bin ich da die Treppe hochgegangen und ich konnte wirklich schon besser als vorher, wirklich, ohne Witz. Vielleicht habe ich mir auch eingebildet. War also für mich so
gut, ein bisschen, wenn der Rest schon, so wehtut,
ja,
dass
genau,
man das Knie
ja, genau,
nicht mehr spürt.
Ja, genau. Also da habe ich schon so das Gefühl gehabt, irgendwie, ja, es könnte auch nicht sein, aber es ist irgendwie so nicht so schlecht. Und dann bin ich ja, sagt der Mann zu mir, sagt er, aber Sie müssen zu meiner Frau gehen, weil das allein hilft gar nichts, hier ein bisschen rumdrücken da, sondern Sie müssen auch da möglicherweise noch einiges anderes machen. Da bin ich rein, das klassische Blutbild und so alles, was halt so ist, und dann geht's ja los, ja, und dann, was haben wir da und was haben wir das? Sagt sie, ja, und damit wir uns richtig verstehen, also schon jetzt pflanzliche Ernährung, weil sonst wird es ja gar nichts. Also das, was da passiert mit der normalen Ernährung, das ist dem Heilungsprozess nicht dienlich, sondern da muss man schon sich umstellen.
Die wusste aber schon, dass da der Spitzenkoch sitzt. Ja, klar. Sitzt.
Dann habe ich gesagt, jetzt mal wirklich im Ernst, willst du wirklich jetzt mich jetzt, oder wollen Sie mich jetzt verarschen, oder meinen Sie es? Er sagt, ja, Sie können ja machen, was Sie wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann schreiben Sie mir mal auf, welche Lebensmittel denn da in Frage kommen. Und dann hat sie mir eine Liste gegeben, ich glaube 14 Tage später, und das war mein großer Vorteil. Ich bin ja Koch und da kann ich ja aus roter Beete vieles machen, was ja manchmal bei Leuten schwierig ist, aber mir ist dann was eingefallen. Und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen, immer wieder ein bisschen was zu machen, so mit den Lebensmitteln, irgendwie.
Darf ich mal ganz kurz. Du kriegst jetzt eine Liste mit gesunden Lebensmitteln. Ja. Entsteht da in deinem genialen Kopf sofort, dass du sagst, okay, rote Beete kombiniere ich mit, keine Ahnung, Hülsenfrüchten?
Mit Kichererbsen. Ich mache ein rote Beete-Tatar.
Aber das geht bei dir sofort los?
Ja, das geht sofort bei mir los, weil ich meine, das ist ja mein, wir haben ja auch oft Gäste, die sagen, wir sind vegan oder vegetarisch, ja. Da muss man auch in der Küche reagieren. Da kann ich erst mal ein Buch lesen gehen und überlegen, was koche ich für dem. Da verhungert er doch im Restaurant. Nee, das habe ich schon gemacht, das habe ich dann auch verstanden und habe dann aber auch wieder so Situationen gehabt, wie immer, dass ich natürlich nicht wollte. Also weißt du, da warst du wieder essen und denkst, ach scheiß, ist egal, vergiss es doch, den ganzen Schwachsinn da, bringt eh nichts, jetzt esse ich wieder schöne Lammkeule oder nee, ist ja wurscht jetzt was und so weiter und so fort. Aber immer im Hinterkopf muss ich sagen, fairerweise, ja, du gehst nach Heidelberg, du gehst in die Reha, du fängst mit dem Zirkus wieder von vorn an, dann kriegst du eine Sonde ins Bein mit Schmerztherapie. Wie
schön ist das, ne?
Das ist nicht schön, also wirklich nicht schön. So, und dann habe ich irgendwie langsam gemerkt, ich fühle mich etwas besser. Also es war wirklich nicht bewusst, sondern es war so, dass ich gemerkt habe, aha, so ganz ist es nicht umsonst. Also ganz ist es nicht umsonst. Natürlich glauben mir die meisten Leute, wenn sie 2 Tage lang jetzt Karotten essen, dann sehen sie besser. Das kannst du vergessen. Also das funktioniert ja nicht, sondern da musst du schon mehr machen, wie nur Karotten essen. So. Also auf jeden Fall war mir aber dann klar, dass es vielleicht in mir etwas bewirken könnte, weil ich das Gefühl und auch zum Teil schon bewusst wahrgenommen habe. Und dann
ist da, wenn ich da kurz fragen darf, was glaubst du jetzt im Nachhinein, ist das erstmal auch der Kopf, der einem da ein bisschen hilft? Es gibt ja, den Placebo-Effekt.
Das ist, ne, ist dass wie Pest und Cholera. Du hast keine Möglichkeit. Entweder gehst du operieren oder machst das. Ja. Dazwischen ist ja nichts da, was soll ich jetzt sagen? Oder Schmerztabletten erneut nehmen. Aber das willst du zu guter Letzt gar nicht. So.
Aber du hast dann konsequent
umgesetzt. Ja, und dann habe ich immer weitergemacht. Und dann habe ich irgendwann mal, so nach 1,5 Jahren, habe ich dann der Petra Bracht geschrieben. Habe ich gesagt, Petra, ich bin dir so dankbar. Ich habe fast keine Schmerzen mehr. Fast keine Schmerzen mehr. Und dann hat sie gesagt, ja, das hätte ich dir von Anfang an, habe ich dir das gesagt. Du musst halt nur das konsequent durchziehen. Gleichzeitig aber habe ich dann in der Öffentlichkeit ja auch ein bisschen darüber erzählt, so immer bei Freunden. Und dann haben die ja irgendwann mal gesehen, dass ich da im Fernsehen Lammkeule zubereite. Dann sind die alle ausgedickt. Was ist denn das für ein Koch hier? Erzählt uns da was von Wasser und selber nimmt er Lammkeule. Ja, ja. Dann habe ich gesagt, das ist wie beim Architekten. Der Architekt, der baut das Haus ja für den Kunden und nicht für sich selber und so weiter und so fort. So, aber dann habe ich ein Buch gemacht. Also haben sie mich dann gebeten, ob ich denn bereit wäre, meine Lebenserfahrungen aufzuschreiben. Und alles, worüber wir jetzt sprechen, hat nur was mit mir zu tun. Also es hat mir keiner gesagt, ich habe mich nicht wissenschaftlich damit beschäftigt, ich habe nicht irgendwie gelesen, keine Ahnung, die Mikronährstoffe der Schwarzwurzel sind so extrem, dass sie dein Hirn verbessern oder dass du keine Schweißfüße mehr hast. Das war mir komplett egal. Also ich habe wirklich dann angefangen, das weiter zu verfolgen und habe das dann auch aufgeschrieben. Und daraus ist mittlerweile eine Reihe von Bestsellern geworden, weil ich mir 100% sicher bin, und das ist jetzt das Entscheidende, dass Ernährung das Maß für viele Krankheiten ist. Das ist ganz klar. Also ich kann nur sagen, mein Cholesterinspiegel hat sich verbessert, meine Harnsäure ist weg und so weiter. Und ich habe nichts gemacht, also nicht irgendwie. Ich habe natürlich ein bisschen auch abgenommen, das dient natürlich auch. Aber es ist insgesamt so, dass ich heute nahezu schmerzfrei bin. Ich habe nicht vor, mich erneut operieren zu lassen, solange es geht. Also im Moment sowieso nicht, denke ich gar nicht dran, weil ich nicht den Grund dafür habe. Und ich habe eines natürlich daraus resultierend für mich zusammengefasst erzielt, nämlich eine Lebensqualität zu haben. Ich bin jetzt, ich sage 66 oder werde 66 in ein paar Tagen. Und durch diese Zusammenfassung sind mir Dinge möglich unter Freude und unter Lebensqualität. Mhm. Und das kennt ja jeder. Du bist grandig, wenn du Schmerzen hast, ja, dann geht's ja los. Dann bist du träge, du bist schlecht gelaunt. Dann hast du so, isst du wie ein Wahnsinniger als Ersatzbefriedigung oder was auch immer. Dann bist du wieder unglücklich, ja, und so weiter und so fort. Klar, ich habe auch Probleme, ich habe auch schlechte Momente, ich habe auch schlechte Tage. Aber ich habe eine Situation für mich gefunden, die mir es möglich macht, dass es mir besser geht wie früher.
Geld hast auch noch damit verdient, das ist nie schlecht, das macht auch gute Laune.
Ja, aber es ist ja so, das muss man fairerweise auch sagen, das möchte ich jetzt nicht so stehen lassen. Alle, die heute glauben, dass Bücher schreiben ja so ein Luxusgewinn ist, ich meine, also zunächst mal sind wir zwei, also drei Autoren, das ist das eine, und das andere ist ja so, ich meine, so viele Bücher, wie früher mal verkauft worden sind, werden heute nicht mehr verkauft, und der Autorenanteil ist, ich sage mal bewusst, alles wunderbar, aber da die meisten Leute glauben immer, ich meine, da muss schon Richard David Brecht heißen, um 1 Million Romane zu verkaufen.
Wollte ich damit auch nicht ärgern. Nein, wichtig ist natürlich der Punkt, wenn du sagst, Ernährung umstellen, Schwerpunkt auf Pflanzliches legen, ist, glaube ich, so, das ist so die große Überschrift.
Also ich war
aber mit, Johann, du bist Genussmensch.
Ja?
Du standst jetzt jahrzehntelang, ich sag mal so, wärst du ein Ingenieur bei Mercedes oder BMW, hätte man dir immer gesagt, du baust die S-Klasse, du baust den 7er und du darfst alles reinbauen, was gut und teuer ist, egal, ne, ohne Rücksicht auf Verluste. Genauso durftest du kochen. Du durftest das schönste Fleisch nehmen, die fettesten Fette. Du durftest quasi nur den Geschmack in den Vordergrund stellen und eben nicht die Gesundheit. Jetzt baust du ein Vernunftsauto, sozusagen.
Nee.
Das ist genau die Frage. Schmeckt es immer noch? Kann der Genussmensch Johann Lafer damit leben?
Das ist ja genau der wunde Punkt, der möglicherweise viele Leute in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal, dabei den Appetit verdorben hat, die Situation. Weil man, ich erinnere mich noch gerne zurück an meine Kindheit, man hat gehabt Salz, Pfeffer, Kümmel, Knoblauch, was hat man noch gehabt? Paprikapulver im Weihnachten, Nelken und Zimt. Wir haben so eine Vielfalt von Gewürzen, die natürlich das Essen erstmal aromatisch macht. Wir haben so eine Vielfalt von neuen Kochtechniken. Also ich war heute Mittag, kann ja mal ein Beispiel sagen, ich war heute Mittag essen und ich weiß genau, was ich bestelle. Aber ich bestelle mir das, wo ich auch weiß, dass der Koch in der Küche nicht viel falsch machen kann und ich eine Aromatik vorfinde, die mir die Lust am Essen nicht verdirbt.
Beispiel, was hast du bestellt?
Ich habe heute Mittag bestellt so Antipasti mit einem Salat und dann habe ich mir bestellt Spaghetti al Olio. Also beides Gerichte. So. Und mir fehlt nichts, gar nichts. Also ich vermisse nichts. Ich gehe jetzt nicht raus aus der Halle in Stuttgart, aus der Frischmarkthalle und gehe raus und sage, jetzt muss ich zum nächsten Laden gehen, weil jetzt habe ich hier gegessen. Das hat ja geschmeckt wie eingeschlafene Fiers und sonstiges. Nein, mir fehlt nichts. Mhm. Ganz im Gegenteil. Das ist eine Frage der Einstellung. Ich meine, was ist denn heute wirklich gut? Ich meine, der Licht hat immer gesagt zu mir, ein Steak und 400 Gramm ist Carpaccio. Ja, kann schon sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, klar, ich esse auch so noch bis ungefähr 10% Fisch und Fleisch. Auch manchmal mache ich Ausnahmen. Aber wenn selektiv, ich glaube, dass das, was unsere Gesundheit so sehr beeinflusst, ist, dass wir manchmal in vielen Bereichen übertreiben.
Ja.
Denn wenn ich ehrlich bin, und jetzt kommen wir zur Quintessenz. Ich bin in Oststeiermark auf dem Bauernhof groß geworden. Wir hatten nur einmal in der Woche Fleisch. Und es war normal. Das ist nichts, was ich erfinden muss. Ich muss jetzt nichts erzählen, was ich mir vorher zusammengebastelt habe. Sondern da gab es am Freitag Mehlspeisen, da gab es am Samstag, gab es irgendein Gröstel aus dem Kühlschrank, keine Ahnung, irgendwas, ja. Am Sonntag habe ich mich in der Kirche schon gefreut. Was gibt's heute Mittag Gutes zum Essen? Hat die Mutter am Samstag ein Kaninchen geschlachtet, hat es dann auch eine ganze Nacht im Wasser eingelegt, damit es noch gar nicht schmeckt. Dann hat sie das noch 2-3 Stunden gegart, wie ein Krematorium. Was ist. Nicht negativ, aber ich will es nur mal sagen. Es war trotzdem eine Kartelle dessen. Es war etwas ganz Besonderes. Und deswegen ist es heute vielleicht eine Frage des Wissens und der Einstellung. Und ich meine, wir haben zwei Kinder, 28 und 22, und ich kann sagen, Nur in Ausnahmefällen kann ich den Kindern eine Freude machen, wenn wir so etwas, wie ich jetzt gerade erzählt habe, Fleisch oder sowas ganz besonders bestellen. Die sagen, komm, lass uns einfach leicht essen, lass uns irgendwelche Dinge essen, die gut gewürzt sind. Die sind auch nicht mehr so, wie ich das zeitlang war, weil ich immer gedacht habe, ist der Mann und das Fleisch oder der Mann und das Feuer. Mhm. Dagegen gibt's ja nichts zu sagen. Aber vielleicht sollten wir alle mal ein bisschen anfangen, wenn nur sehr gutes Fleisch zu kaufen, auch was die sagen wir, Wertschätzung der Tierhaltung betrifft. Jetzt kommt ja Gott sei Dank die Regelung, dass das Schweinefleisch ja auch gekennzeichnet muss in der Theke, wo es herkommt. Weil ich meine, das muss man mal schon sagen, wenn man solche Filme sieht oder mal im Schlachthof war oder im Schweinestall war, dann muss man schon sagen, so kann es ja nicht weitergehen heute. Und deswegen weniger, selektiver, besser gemacht, ausnahmsweise ab und zu mal. Und ich glaube, die Welt wird anders ausschauen. Wir haben so tolle Bauern mit so tollem Gemüse. Es ist so eine Vielfalt da, was alles angebaut wird durch die Klimaerwärmung. Der Vorteil, in der Pfalz wachsen Melonen, Artischocken, ich meine Feigen, das ist ja Wahnsinn, stell dir mal vor. Aber wir müssen halt daraus was machen. Wir können immer sagen, jo, kenne ich nicht, was der Bauer nicht kennt.
Kenne ich nicht,
Also
Quintessenz, persönlich profitiert man, weil es der Gesundheit dient. Du versprichst uns hier und heute, dass es nicht schlechter schmeckt, also dass man keinen Genuss...
Ja, was heißt nicht schlechter schmeckt? Die Frage ist, was ist denn wertvoller, eine Artischocke oder ein Stück Fleisch? Das ist doch die Frage. Wenn man heute die Inhaltsstoffe nimmt...
Weißt du, ich glaube, wenn du mir die Artischocke machst, dann bin ich hin und weg. Wenn ich mich jetzt dran versuche, dann kann es halt auch mal...
Wenn ich jetzt unverschämt wäre, würde ich sagen, kauf mein Buch, dann weißt du, wie es geht. Aber es ist jetzt wirklich so. Ich meine, entschuldige bitte, es ist wirklich so. Ja, klar, aber ich meine, es ist das Gleiche heute in anderen Lebenslagen, genau dasselbe. Ist ja auch dasselbe, wenn ich heute Sport treibe oder wenn ich heute Fahrrad fahre oder sonstiges mache. Ich meine, da muss ich mir auch weiterentwickeln. Irgendwann werde ich auch draufkommen, dass Fahrradfahren nicht nur was mit der Kraft in den Beinen, auch mit dem Kopf zu tun hat oder sonstiges. So. Mhm. Und so ist es beim Essen ja auch. Ich meine, es ist ja nicht nur hier das Orale, indem ich da was reinschiebe, sondern es kommt ja was raus und ist in der Zwischenzeit passiert. Ja, und in der Zwischenzeit passiert ja was. Ja. Also ist auch die Frage, was kann ich meinem Körper geben, was mir persönlich erstmal Spaß macht und ich nicht mich quälen muss beim Essen. Und am Ende natürlich, was tut meinem Körper gut? Und ich glaube, das kennt ja jeder. Mann, geht's mal ganz ehrlich, was gibt's denn Schöneres, mit jemandem am Tisch zu sitzen, in einer schönen Atmosphäre, wirklich was Gutes zum Essen, ja, Spaß zu haben. Und ich habe jetzt mit dem Professor Münzel in Mainz in der Union-Vorlesung gehalten, eher über Kardiologie. Und da gibt's jetzt eine Studie und das hat mich so fasziniert. Selbst wenn ich heute 60 Jahre alt bin, kann ich noch durch bestimmte Regeln des Essens mein Leben um 8 Jahre verlängern. Das ist jetzt eine Studie, die rausgekommen ist. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, was diese Leute gegessen haben, also was die auch essen oder gegessen haben, um diese Lebensqualität zu bekommen. Und es deckt sich genau mit dem, was ich heute fühle. Wirklich, auch mit den Milchprodukten. Da steht zum Beispiel nur alle 14 Tage Milchprodukte. Da habe ich gesagt, siehst du, wenn ich früher Kaffee getrunken habe, und ich habe da Milch reingemacht, ich hatte immer so ein leichtes Übelgefühl. Ich hatte das. Ich habe mir gedacht, naja, ich vertrage den Kaffee nicht, das Koffein putscht mich auf oder keine Ahnung. Oder meine Magenschleimhäute sind irgendwie schon so kaputt, dass der Kaffee da mich, dass der die Magensäure fördert oder so. Man sucht ja alle möglichen Ausreden.
Was die Milch.
Ja, aber ich habe es verstanden. Ich habe es jetzt verstanden. Und jetzt weiß ich eben, und wenn man hineinhorcht in den Körper, aber... Man muss sich auch damit beschäftigen. Also wenn du heute nur einmal am Tag oder einmal im Monat sagst, jetzt esse ich mal einen schönen Gemüseteller, ich meine, das reicht nicht aus.
Natürlich nicht. Und man sagt ja, weil du jetzt gerade den Wissenschaftler angeführt hast, die Zahlen schwanken, aber man sagt ja so, dass das, glaube ich, 60% der Krankheiten, die entstehen und mit denen wir uns rumplagen und die uns quälen und die auch sehr, sehr teuer sind für das Gesundheitssystem, Diabetes. Dass wir die mit Ernährung
absolut. Man kann natürlich
heilen
jetzt nicht,
oder vermeiden
nicht alles
kann.
Wegkriegen. Also wenn ich heute wirklich ein Symptom für Krankheit habe, dann kann ich sagen, wenn ich jetzt jeden Tag rote Beete-Saft trinke, dann ist mein Geschwür im Magen weg. Also das ist natürlich ein Wunschdenken. Aber man kann sicherlich vorbeugen und man kann bestimmte Inhaltsstoffe dem Körper zuführen, die dem Körper gut tun. So. Ja. Und was daraus wird, hat auch oft was mit Schicksal zu tun. Also ich habe auch keine Garantie. Ich meine, der Strunz war der Papst fürs Laufen. Mhm. Ich meine, ich glaube, du läufst ja selber auch. Ja. Oder machst Sport, war der Papst fürs Laufen und bekam einen Herzinfarkt. Jetzt kannst du ja auch sagen, was soll der Schwachsinn mit Laufen und was soll das ganze Zeug? Aber der hat wirklich einen Schicksalsschlag bekommen, weil wahrscheinlich seine Gefäße oder was anderes anders war, als was die Voraussetzung ist, um durch das Laufen lange zu leben. Dafür hat keiner eine Garantie, aber man kann zumindest das Schicksal nicht herausfordern.
Ich finde, es macht ein gutes Gefühl, sich auf die Art zu ernähren. Wir versuchen es, also gerade was auch die Häufigkeit des Fleischessens angeht.
Ich habe nichts gegen Fleisch.
Was aber schon schön ist, natürlich, ist abends ein Glas Rotwein.
Absolut, habe ich nichts dagegen. Nein, da habe ich nichts dagegen. Und ich meine, ich sage jetzt keinen Namen, aber ich arbeite für die ATP und ich arbeite ja für viele Sportler als Koch.
Also ATP, Tennis-Tour.
Und ich meine, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 der Welt, die ich ja alle schon bekocht habe und immer wieder bekoche. Ich kann nur sagen, alle vegan. Alle. Ja. Ausnahmslos.
Wir waren aber gerade beim Rotwein, Johann.
Ja, also ja, das ist das eine. Aber ich sage mal, auch da sieht man, dass Spitzensport und Anspruch für den Körper auch möglich ist. Und so ein Thema Wein, das ist natürlich für mich in Maßen genossen ein absolutes Genussmittel. Mhm. Aber wenn ich jeden Abend... Das war ja bei mir früher der Fall. Da bin ich nach Hause gekommen, konnte nicht abschalten. Der Hund springt dich an. 2 Scheiben Wurst aus dem Kühlschrank für den Hund. 3 Scheiben für dich. Erste Glas Rotwein. Dann sitzt du da, dann kommt der Hund wieder und leckt wieder an deinem Oberschenkel. Der hat noch Hunger. Dann denkst du, noch eine Runde. Dann der wieder 2 Scheiben, du wieder 3 Scheiben. Und das zweite Glas Rotwein. So. Ja. Dann gehst du ins Bett, merkst, deine Rundungen sind sehr schön ausgefüllt. Du hast alles, was so in deinem Körper an Rundungen hat, hat irgendwie sich wohlgefühlt. So, und dann stehst du morgens auf, bist total träge, denkst, um Gottes Willen, was ist mit mir los? Verstehst du? Ja, weil du einfach, du hast ein Mittel gesucht, um irgendwie, sagen wir, das andere wegzudrängen. Ja. Aber es ist nicht die Lösung. Es war nicht die Lösung. Und deswegen ist heute einfach, ja, in Maßen, mit Ziel genossen, einfach mit Freunden Spaß zu haben oder mit der Familie. Und das alles mit Maß und Ziel, dann glaube ich, kann man für sich eine Situation schaffen. Keiner hat eine Garantie, dass er heute 100 wird. Unter schlechten Voraussetzungen möchte ich auch gar keine 100 werden. Aber ich kann zumindest den Alltag mir so gestalten, durch die Beeinflussung meiner selbst, indem ich sage, ja, ich möchte gerne, dass es mir gut geht. Ich habe jetzt vor kurzem mit jemandem gesprochen, der lange ein Alkoholproblem hatte. Der hat mir erzählt, das Alkoholproblem war das, dass er immer das Gefühl hatte, nur dann, wenn er das trinkt, geht's ihm gut. Und vielleicht können wir jetzt mal daraus das Positive nehmen, nur dann, wenn ich das esse, geht's mir gut. Wenn das die Botschaft ist, wenn das Ziel unseres Gesprächs ist, bin ich der glücklichste Mensch der Welt, weil wenn mein Körper das Verlangen hat, ich ihm das gebe, damit es mir gut geht, mehr kann ich auch gar nicht tun. Das ist doch das Traumziel, um wirklich etwas Besonderes zu erreichen.
Gut, aber du musst deinem Körper oder deinem, das ist natürlich letztlich Kopfsache, hast du ja auch schon gesagt, dem musst du natürlich sagen, dass es nicht die Currywurst ist auf dem Heimweg, die ihm gut tut, wenn er schreit. Sondern das ist, ne, dass man da...
Das kannst du schon ab und zu mal machen, aber wenn das regelmäßig ist, dann ist es nicht so ganz einfach, muss ich sagen. Das würde dem Körper möglicherweise nicht die Energie zurückgeben oder die Fortschritte mit sich bringen, die man sich wünscht, wenn man ein bestimmtes Alter hat.
Ich finde super, dass du das jetzt gerade in die Welt trägst, so ein bisschen den Ernährungsschwerpunkt zu ändern, weil du ja trotzdem für Genuss stehst und da ja auch nie davon abgerückt bist.
Mache ich auch nicht, weil ich glaube, dass Verbote überhaupt nichts bringen. Das sieht man in vielen anderen Lebensbereichen. Ja. Verbote sind einfach da, um sie zu hintergehen. Ganz im Gegenteil. Es kann nur sein über Aufklärung, über Motivation, über Wissen, über Bildung, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen plädiere ich ja auch, dass heute in den Schulen eigentlich so eine Art Lebensunterricht eingeführt werden müsste, damit die Kinder schon mal anfangen zu wissen, was sind überhaupt die Grundprodukte, geschweige denn, was man daraus macht oder auch was noch andere Dinge des täglichen Lebens sind, die man meistern muss. Da stelle ich so vieles fest. Und ich meine, wie soll ich heute mich weiterentwickeln, wenn ich nicht einmal die Grundprinzipien kenne? Deswegen ist Bildung, und das ist ja ein Manko in Deutschland aus meiner Sicht, Bildung ist der große Schlüssel zum Erfolg. Und dafür möchte ich gerne kämpfen, dass man Wissen ist Macht, dass man das den Grundsatz versucht zu multiplizieren, damit die Menschen endlich mal, verstehst du, mehr von bestimmten Dingen verstehen.
Wann gibt es das Johann Lafer Schulvideo? Ist doch kein Problem.
Ja, das Schulvideo ist nur insofern, das wäre alles kein Problem. Aber ich sage mal, learning by doing. Schulvideo ist natürlich, wie immer, das machen wir ja auch. Wir schauen ja auch manchmal was an, wie so ein einen Geißlein auf dem Mount Everest hochspringt. Mhm. Aber wenn man dann selber da unten steht auf dem Basislager, ob man dann das auch so machen, ist die nächste Frage.
Mount Everest ist immer Stau. Da gehen wir beide nicht mehr hoch. Johann, es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Sehr inspirierend.
Danke.
Bleib gesund.
Ja,
und
du auch.
Bleib so sendungsbewusst. Also du bringst das und das Volk wie kein Zweiter. Deswegen glaube ich, kann das sehr erfolgreich sein und vielen Menschen helfen.
Ich mache das für mich und das wiederhole ich gerne. Ich habe das nur für mich gemacht und ich bin sehr glücklich und dankbar, sollte das jemand anders interessieren. Mehr ist es nicht. Es ist keine bewusste Geschäftemacherei, sondern es ist die Widerspiegelung meines Alltags.
Habe ich dich gekränkt mit dem Geld?
Nein, warum? Ich meine, ohne Geld im Leben geht's auch nicht. Also Leute, wir können nicht nur es wäre auch schlimm, wenn wir heute nur von 100-Euro-Scheinen leben müssten. Das wäre Katastrophe, hallo?
Du hast 500 Paar Schuhe und brauchst glaube ich, noch ein paar mehr. Deshalb, ein bisschen Geld muss schon noch
reinkommen. Ja, aber das ist mein Hobby. Ich liebe Schuhe. Das ist für mich sowas Einzigartiges. So wie die anderen in der Stadt möglicherweise, keine Ahnung, die Frauen Handtaschen und irgendwelche Dinge kaufen. So interessiere ich mich für Schuhe. Ich gehe da einfach gerne gucken und ich finde es einfach so schön, weil das kleidet dem Mann und das trägt auch sehr zum Wohlfühlen bei. Also das weiß jeder, wenn die Schuhe nicht passen,
dann ist alles
schlecht,
nix.
Ganz schlecht.
Aber heute hast du Turnschuhe an, keine rahmengenähten italienischen Meisterwerke.
Nein, da bin ich im Moment ein bisschen weggekommen
davon. Für mich sind es die Turnschuhe.
Ja, genau.
Da reichen die Turnschuhe.
Du kannst auch Sneaker sagen, genau.
Die Sneaker, genau. Johann, vielen Dank. Bleib gesund und
ich danke dir, ganz
dir alles Gute.
Hat danke. Mir viel Spaß gemacht und ich wünsche auch allen, die jetzt zugehört haben, alles Gute und denkt dran, immer was Gescheites essen.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.